auch, dass du mit den Kindern jetzt gehst, dass du sie auch im Kindergottesdienst mächtig segnest. Es sind nicht irgendwie nur kleine Menschen, sondern sie sind genauso von dir geliebt. Du hast gesagt, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihr da nicht, denn solcher ist das Himmelsreich. Und so segne ich jetzt auch die Kinder und den Kinderstunden und Kindergottesdienst jetzt in deinem Namen, Jesus, dass du dort durch deinen guten Geist mächtig wirkst. Amen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf, oder ich muss mich korrigieren, dass wir hier bei euch sein dürfen, denn dieses Mal ist es ja nicht nur ich, sondern meine ganze Familie. Und ja, schön euch zu sehen, auch schön, dass es so voll ist. Und wir dürfen heute Morgen uns jetzt auch auf ein spannendes Thema einstellen. Genau, und zwar möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen über ein Thema, das, glaube ich, eines der wichtigsten Themen ist überhaupt. Es gibt ja ganz viele wichtige Themen. Auch nochmal vielen Dank, lieber Reinhard, dass ihr mich immer einladet und Gemeindeleitung. Das wollte ich natürlich auch nochmal sagen, das ehrt mich immer sehr. Ist mir wirklich ein großes Geschenk. Und es gibt ja viele wichtige Themen, aber wenn ich euch jetzt mal fragen würde oder jeden von euch ganz persönlich, wer ist eigentlich Jesus für dich? Musst nicht antworten oder ihr müsst nicht antworten, aber einfach vielleicht mal einen Moment kurz überlegen, wer ist eigentlich Jesus für dich? Ich bin ja schon fast 25 Jahre in dem vollzeitlichen Dienst und die ersten Jahre war ich sehr viel unter Jugendlichen aktiv, hatten auch einen großen Jugendgottesdienst aufgebaut und da gab es so ein T-Shirt damals, vielleicht hat es jemand von euch mal gesehen, da stand drauf, Jesus ist, und dann gab es eine lange Zeile einfach auf dem T-Shirt, Jesus ist, und dann war ein langer Strich. Und manchmal habe ich dann das T-Shirt getragen bei Jugendgottesdienst und habe einfach gefragt, Jesus ist, was würdest du darauf antworten? Und da war es immer spannend, was einfach verschiedene Jugendliche darauf geantwortet haben. Aber eine Antwort, die ganz oft kam, war, Jesus ist mein bester Freund. Und ich fand es immer spannend, weil ich habe dieses T-Shirt auch manchmal Erwachsenen gezeigt. Und wisst ihr, was die darauf antworteten? Die antworteten fast nie, Jesus ist mein bester Freund. Die sagten andere Dinge, die auch wichtig sind. Zum Beispiel, Jesus ist mein Erlöser. Ist ja total wichtig, ja. Wir haben es gerade gesungen. Vielen Dank auch nochmal an euch übrigens. War großartig. Also ich denke, dürfen wir auch mal einen Applaus geben. Also es war wirklich an euch als Dank und an ihn. Ja. Also das war toll. Aber erstaunlich ist, dass Erwachsene fast nie diese Antwort mir gaben, Jesus ist mein bester Freund, sondern sie sagten andere Dinge. Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Erlöser, Jesus ist mein Friedefürst, Jesus ist mein guter Hirte. Alles richtig. Aber ich habe mich manchmal gefragt, warum kommt bei jüngeren Menschen als erstes, Jesus ist mein allerbester Freund. Und bei etwas älteren Menschen kam das oft erst ziemlich weit danach. So, ja, Jesus ist auch mein Freund. Ist alles wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe mich manchmal gefragt, woran liegt das? Könnte es sein, dass wir vielleicht als junge Menschen eben Freundschaft extrem einfach und extrem wertvoll schätzen? Das heißt, wir kennen alle Freunde, oder? Als Jüngere, sind ein paar Jüngere hier, da ist Freundschaft alles. Du bist den ganzen Tag am Handy oder sonst was oder in der Schule und sagst, meine Freunde, ohne meine Freunde bin ich nichts. Und plötzlich hast du Jesus und du weißt, hey Jesus, der ist der beste Freund von allen. Bei etwas älteren Menschen ist es ja manchmal so, dass Freundschaften auch mal problematisch geworden sind. Ne? Da sind vielleicht ein paar Freundschaften kaputt gegangen. Das sind vielleicht Freunde auch, die einen enttäuscht haben. Vielleicht ist der Freundeskreis eingeschrumpft oder kaum noch Freunde da. Aber ich will euch heute Morgen ermutigen, Jesus will für dich und für mich alles sein. Der ist dein Retter, ohne jede Frage. Der ist dein Erlöser. Ich habe gestern Abend, ich war in Bayern gewesen, bin gestern Nacht erst zurückgefahren, weil ich spontan auf eine Beerdigung musste. Und die Gebetszeiten im Auto sind immer so meine besten Gebetszeiten. Und gestern im Auto so, als ich gerade durch die Rhön fuhr, da kam plötzlich wirklich so ein Moment auf mich, wo mir fast die Tränen kamen, weil ich dachte, Gott, wie krass ist das eigentlich, dass du für mich gestorben bist. Meine Güte, habe ich gedacht, wir haben das echt nicht verdient. Aber Jesus kam als dein und mein Retter. Er hat sich an dieses Kreuz nageln lassen, weil er sein Leben gab aus Liebe zu dir und mir. Was für eine Liebe, ne? Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben lässt für jemand anderen. Aber was ich euch heute Morgen so nochmal neu zurufen will, ist, ich glaube, eine Sache verpassen wir dabei manchmal als Erwachsene, weil wir so stark zu Recht auf unseren Retter schauen, mehr oder weniger vor dem Kreuz stehen und denken, meine Güte, was hat er dort für uns getan? Und das stimmt, bitte versteht mich nicht falsch, das stimmt, absolut. Aber wozu hat er es denn getan? Damit du und ich wieder sein Freund sein kann. Dazu hat er das getan. Er hat es nicht getan, damit wir die Zeit hier absitzen, um ihm irgendwann in der Ewigkeit zu begegnen oder dort seine Diener und Knechte sind. Sondern er hat alles, was er getan hat, nur aus einem Grund getan, weil er deine und meine Freundschaft will. Das ist der Grund, die Ursache, weshalb er kam. Er musste kommen, um deine und meine Schuld auszuräumen, damit der Zugang wieder frei ist, damit wir wieder zu ihm kommen dürfen, damit da nichts blockiert, versteht ihr? Dazu musste er diesen schlimmen Weg gehen. Aber all das tat er aus einem Grund, weil er dich so vermisst, weil er sagt, ich möchte Freundschaft mit dir. Deshalb tat er das. Nur deshalb. Und wir verpassen das manchmal so, weil wir dann so schnell dogmatisch sind, versteht ihr? Weil wir so schnell dann sagen, ja, das ist alles richtig und wir haben auch unser Glaubensbekenntnis auswendig gelernt und wir kennen auch ein paar Bibelverse auswendig und wir sind auch jeden Sonntag freundlich und im Gottesdienst dabei und treu. Aber die Freundschaft mit dir, das ist ihm so wichtig. Die Zeit mit dir, dass du mit ihm spazieren gehst, nicht nur mit deinen menschlichen Freunden, sondern mit deinen himmlischen Freunden und Papa, dass du mit ihm spazieren gehst, dass du mit ihm durch die Felder streifst, dass du, wenn du nachts auf der Autobahn durch die Rhön fährst, mit ihm redest und er freut sich, weil er sich sagt, ich höre deine Stimme so gern. Ich habe dich so vermisst. Können wir uns das im Herzen eigentlich vorstellen, dass dieser Schöpfer des Universums so über dich denkt? Nicht nur über die anderen, sondern über dich. Weißt du, manchmal glaube ich, wir können uns selbst nicht so richtig leiden. Und weil wir uns manchmal selbst nicht so richtig leiden können und schon gar nicht selbst wirklich lieben können, kann man sich dann auch schwer vorstellen, dass Gott einen wirklich liebt. Für mich war das ein Schlüsselmoment in meinem Leben, als ich noch im theologischen Studium war. Damals arbeitete ich in einer ersten Gemeinde mit, am Ende meiner Studienzeit. Und wir hatten dort einen Basar. Irgendwie war die Gemeindekasse immer ein bisschen klamm. Und dann gab es einen Basar und jeder durfte etwas mitbringen. Und man konnte quasi für 5 oder 10 Euro etwas geschenkt bekommen, so ähnlich wie beim Wichteln. Und ich weiß noch, ich habe dann ein Los gezogen und ich bekam ein Spiel. Einen alten, hässlichen Spiel. Und ihr wisst ja, wie das ist so beim Wichteln. Man kann dann die Sachen auch mal loswerden, die man nicht mal so braucht und denkt sich, jemand anders findet sie vielleicht besser. Und der Spiegel war so ähnlich wie er hier. Er war noch hässlicher, wirklich noch hässlicher. Und ich habe ihn dann gezogen als auf mein Los. Und weil der Spiegel so hässlich war, hat dann die Person gedacht, ich tue der Person was Gutes und schreibe wenigstens einen Bibelvers darauf. Und dann nahm diese Person einen goldenen Edding und schrieb auf diesen alten Spiegel diesen Vers aus 2. Mose 33. Und der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Und ich weiß noch wie heute, gehe ich noch zurück, ich weiß noch wie heute, ich habe diesen Spiegel damals bekommen und ich dachte im ersten Moment, was mache ich mit diesem alten Spiegel? Ich habe überlegt, entsorge ich ihn, verschenke ich ihn weiter. Aber irgendwie dachte ich mir, gut, jetzt hast du ihn nun mal. Also habe ich ihn an die Wand gehangen, in meinem Zimmer. Und jedes Mal, wenn ich in diesen Spiegel blickte, habe ich im Prinzip einfach versucht, ja, mich erstmal selbst in diesen Spiegel zu sehen. Sonst kannst du... Genau. Ich habe in diesem Spiegel gesehen und ich dachte jedes Mal, ich versuchte meine Haare drin irgendwie zu sehen, sind die in Ordnung? Das ist eine Präsentation, die schalten wir weiter, aber Henning kriegt es hin. Lasst euch nicht ablenken. Also ich habe jedes Mal meine Haare angeguckt und dachte mir, meine Güte, wie sehe ich jetzt aus? Dann habe ich irgendwie geguckt, wenn ich aus dem Haus ging, wie sehe ich äußerlich aus? Und ich habe jedes Mal durch diesen Spiegel geguckt und am Anfang hat mich diese Schrift eher sogar abgelenkt oder irritiert. Und dann wisst ihr ja, wie das ist. Du kannst ja als Mensch dann visuell entweder das eine oder das andere anvisieren. Und manchmal ging es mir so, dass ich quasi mich im Spiegel sah, aber manchmal fiel auch mein Blick auf diese Schrift. Und dann plötzlich sah ich diese Schrift. Das war immer so ein abwechselndes Spiel. Und das ging ein, zwei Jahre lang so. Sonst macht's aus, Henning, das lenkt jetzt zu sehr ab. Ich habe auf jeden Fall mich jedes Mal in diesem Spiegel gesehen und dann las ich manchmal diesen Bibelvers und manchmal sah ich mich. Und es ging mindestens 2 Jahre so, ihr Lieben, bis ich plötzlich realisierte, dieser Bibelvers steht nicht aus Zufall auf diesem Spiegel, sondern plötzlich rutschte es von hier nach hier, dass ich nach 2 Jahren verstand, dass Gott zu mir sagte, ich will dich als meinen echten Freund. Ein Freund Gottes sein. Wenn du dieses T-Shirt heute ausfüllen müsstest, Jesus ist für mich. Also verstehe mich nicht falsch, ich sage es nochmal. Erretter, Erlöser, Friedefürst, Heiler, alles wichtig. Aber ich glaube zu sagen, das Allerwichtigste ist, dass er sagt, ich bin all das für dich geworden, weil ich dein Freund sein will. Weil ich dich eines Tages in die Arme schließen will und sagen will, willkommen zu Hause. Egal, was du für Höhen und Tiefen in dieser Welt durch hast, ob dein Leben zerbrochen ist und ein Scherbenhaufen oder ob alles gerade mal gut läuft, das ist alles temporär, verstehst du? Wir sind alle hier auf einer Durchreise, temporär. Ich war am Wochenende auf einer Beerdigung, 2 Tage vorher war er noch vollkommen fit. Vor 4 Wochen ist ein guter Freund von mir gestorben, Anfang 50. Wir sind alle auf der Durchreise. Aber es gibt eine Ewigkeit. Und diese Ewigkeit ist ewig und in dieser Ewigkeit wartet einmal dein Papa auf dich und sagt, willkommen zu Hause, ich habe eine Wohnung für dich vorbereitet und da steht schon dein Name an der Tür. Das ist das Ziel deines und meines Lebens. Das Ziel als Kind Gottes zu sagen, wir haben eine ewige Heimat. Deshalb ist eigentlich alles, was hier auf dieser Erde ist, komplett nebensächlich. Es ist nicht egal, aber es ist die Nebensache, weil die Hauptsache ist. Und das ist, dass Gott auf dich wartet. Und jetzt dürfen wir hier auf der Erde schon beginnen. Macht es netterweise einfach aus, Henning. Das lenkt mich sonst ab. Wir dürfen hier jetzt schon beginnen, mit ihm zu leben. Also das heißt, hier kannst du schon das ewige Leben starten und es wird in Ewigkeit nicht enden, weil es ewig ist. Und dieser Spiegel war für mich mein persönlicher Schlüsselmoment. Ich würde wirklich sagen, das war ein Schlüsselmoment. Und ich wünsche dir, dass du vielleicht heute Morgen, vielleicht ist für jemanden, der heute Morgen hier ist, das ein Schlüsselmoment oder vielleicht kannst du deinen Schlüsselmoment wieder neu ins Leben zurückholen, dass du verstehst, dieser Jesus ist mein Freund. Der freut sich, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Der freut sich, wenn du für ihn da bist. Der freut sich, wenn du mit ihm sprichst. Wir nennen das Gebet. Das ist eigentlich ein Reden mit deinem besten Freund. Das ist keine Pflichterfüllung. Da kannst du stehen oder sitzen, knien oder liegen, das kannst du machen, wie du möchtest, aber entscheidend ist, dass dein Herz sagt, jetzt rede ich mit meinem besten Freund. Ansonsten ist es nur eine Liturgie. Wir haben das vorhin gesungen, ne? The Heart of Worship. Im Alten Testament haben die Propheten sich manchmal darüber massivst aufgeregt, dass sie gesagt haben, ihr habt noch die Form einer Religiosität, aber euer Herz ist überhaupt nicht dabei. Und dann sagt Jesus sogar, sind eure Lieder und eure Gebete mir ein Gräuel, sagt Gott im Alten Bund manchmal. Weil sie es einfach nur abgespult haben, weil sie es als Pflichterfüllung taten. Und dann stell dir mal vor, du besuchst deine Eltern oder du besuchst deinen besten Freund als Pflichterfüllung und im Innersten denkst du eigentlich, es ist mir vollkommen egal, wie es ihnen geht. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du zu ihm kommst und sagst, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Ich habe mich gestern Nachmittag mit einem Freund getroffen, den ich schon lange kenne. Und er sagte zu mir gestern eine Geschichte, er sagte, weißt du Thomas, neulich ist mal was Merkwürdiges passiert. Ich hatte eine Gebetszeit und plötzlich hatte ich ein inneres Bild und ich sah Jesus am Kreuz. Und dann hatte ich plötzlich den Eindruck, wie wenn Jesus mich fragt, was hättest du in diesem Moment getan, wenn du vor meinem Kreuz gestanden wärst? Und dann sagte er zu mir, intuitiv hat er innerlich gedacht und zu Gott gesagt, ich hätte geweint und dich versucht zu trösten. Und dann plötzlich dachte er, wie wenn Jesus zu ihm sagt, weißt du, das freut mich, dass du mich so sehr liebst. Weißt du, Gott ist doch real. Der ist doch ein echtes Wesen. Der hat doch Gefühle. Die Gefühle, die du hast, die hast du ja von ihm. Alles, was wir haben, haben wir von ihm, weil wir sein Ebenbild sind. Gott kann glücklich sein und er kann traurig sein. Gott kann lachen mit dir und Freude haben und er kann mit dir weinen. Er kann alles, was du kannst und noch viel mehr. Aber du kannst nichts, was er nicht kann, weil wir sind sein Ebenbild, in seinem Ebenbild geschaffen. Und dieser lebendige Gott will dein Freund sein. Er sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie jemand, der mit seinem Freund spricht. Wann bist du das letzte Mal in deinen kleinen Ort gegangen und hast gesagt, Papa, Jesus, wie geht's dir eigentlich? Klingt vielleicht erstmal komisch, gell? Weil meistens erzählen wir ihm, was er eh schon weiß. Aber einfach mal zu sagen, Jesus, wie geht's denn dir jetzt gerade? Was denkst denn du über die Situation? Wofür darf ich denn jetzt beten in deinem Sinne? Das ist auch Freundschaft, zu hören, wie es dem anderen geht. Abraham, heißt das einmal im Jakobusbrief, glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das geht übrigens dir genauso, ne? Dein Glaube an Jesus wird dir zur Gerechtigkeit gerechnet. Sola fide, ne? Allein durch Glauben. Solus Christus, allein Christus. Es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham war ein Freund Gottes. Von Henoch lesen wir, Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Und Henoch wandelte mit Gott und er ward nicht mehr gesehen, denn Gott hat ihn hinweggenommen. Dieses Wort wandeln ist ja nicht nur wie eine Wanderung gemeint. Ne? Nicht nur wandeln im physischen Sinne, sondern er wandelte mit Gott, weil er sein Leben mit Gott lebte. Ein Leben als Gebetsspaziergang. Mit ihm durchs Leben wandeln und dann mit ihm in der Ewigkeit ankommen. Das könnte vielleicht ein Lebensmotto sein, oder? Das ist wichtiger als alles Geld und alle Erfolge und aller Ruhm. Es ist auch wichtiger, als ob alles im Leben immer perfekt funktioniert. Wenn du sagst, ich wandle mit Gott. Ich glaube manchmal, es ist so wichtig, ne, dass wir die Prioritäten neu überdenken. Als ich jetzt auf dieser Beerdigung war vor 2 Tagen, dachte ich mir, wie krass. Alle waren schwarz angezogen, alle waren traurig, 200 Personen, alle weinten. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich einmal sterbe, also nennen wir es lieber, nach Hause gehe oder entschlafe. Dann habe ich zu ihr gesagt, bitte sorge dafür, dass keiner schwarz trägt. Außer Manfred. Wenn es dir gefällt. Nein, passt. Also, versteht ihr mich, meine? Das heißt, jeder darf es tragen, wenn es ihm gefällt, aber nicht aus Trauer, sondern ich habe gesagt, ich möchte ein Freudenfest. Zu Hause angekommen, am Ziel. Das ist eigentlich unsere Hoffnung, ihr Lieben. Das ist unsere Hoffnung. Paulus sagt, ich würde jetzt schon am liebsten zu Hause sein. Nicht, weil er irgendwie nicht mehr leben wollte oder lebensmüde war, sondern weil er gesagt hat, ist euch eigentlich bewusst, das Beste kommt noch. was kein Menschenohr jemals gehört hat, was kein Auge jemals gesehen hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und dann lass dir bitte nicht vom Feind einreden, dass du ihn nicht genug liebst. Ja. Lieben ist kein emotionaler Zustand. Lieben heißt, du hast Ja gesagt zu ihm. Also wir haben die größte Hoffnung, die es überhaupt gibt. Und in dieser Ewigkeitsperspektive werden wir einmal bei ihm sein. Wir werden ihn von Angesicht sehen zu Angesicht, nicht mehr wie durch einen Spiegel oder wie durch einen Schleier, sondern dann werden wir ihn sehen und werden ihn erkennen, wie wir erkannt sind. Dann werden wir mit ihm bei ihm sein für ewig. Das wird genauso real sein wie hier. Und dann werden wir einen himmlischen Lobpreis einstimmen. Der wird noch, entschuldigt, aber das war heute Morgen mega, aber der wird noch großartiger sein, weil Gott sagt, was kein Ohr jemals gehört hat. Da werden Millionen und Milliarden von Engeln gemeinsam mit uns Gott anbeten. Es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei, keine Not. Er wird dir und mir die letzte Träne abwischen, wenn wir einmal bei ihm eingehen in seine Herrlichkeit. Und dann wird keine Träne mehr kommen, außer vielleicht Freudentränen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Aber ich mache dir trotzdem Mut und mir genauso, weil ich bin im gleichen Boot, ja. Lasst uns jetzt schon beginnen, jeden Tag mit diesem Freund zu leben, wenn er ist jetzt auch schon genauso real. Wir können ihn noch nicht sehen, aber du kannst ihn wahrnehmen, so wie wir ihn heute Morgen vielleicht schon in der Anbetungszeit wahrnehmen konnten. Du kannst ihn wahrnehmen, wenn du in seinem Wort liest, du kannst ihn wahrnehmen, wenn du mit ihm sprichst. Du darfst ihn fragen, Papa, was denkst du heute über mich? Jesus, mein bester Freund, kann ich dir heute was Gutes tun? Wie geht's dir? Jesus ist dein Freund. Und du brauchst kein theologisches Studium dazu, verstehst du? Das theologische Studium, das macht es manchmal komplexer und komplizierter. Denn Jesus hat gesagt, wenn du bist wie ein Kind, mehr brauchst du nicht. Den Kindern gehört das Himmelsreich. Denn die fragen nicht dreimal nach und machen alles komplex und kompliziert. Die sagen einfach nur Danke. Du bist sein geliebtes Kind, sein bester Freund. Und deshalb mache ich dir abschließend noch, möchte ich dir noch 3, 4 Tipps geben und will dir nochmal Mut machen, das in deinem Leben vielleicht ganz neu umzusetzen. Mein erster Tipp ist, überdenke immer wieder mal, wie denkst du eigentlich über Gott? Wie denkst du über ihn? Also ich glaube, wir können Gott in seiner Größe und Liebe niemals überschätzen. Er kommt immer zu schlecht weg. Immer. Selbst wenn du denkst, dass du gut über ihn denkst, traue ich mich zu wetten, dass er zu schlecht wegkommt. Weil Gott sagt von sich selbst, ich bin die Agape-Liebe. Und es gibt auf dieser Erde einfach keine Agape-Liebe. Versteht ihr? Es gibt sie nicht. Keiner, weder du noch ich, hast jemals einen Menschen kennengelernt, der die Agape-Liebe hatte, außer vielleicht im Abglanz von Gottes Herrlichkeit. In dieser Liebe ist einfach keine Schuld. Da ist nichts Böses. Da ist nichts. Es ist einfach pure 100% reine Liebe. Und so ist dein Papa. So ist Gott zu dir. Und unser Verstand kann das nicht fassen. Verstehst du? Unser Verstand kann das nicht fassen. Weil es einfach nichts auf dieser Erde gibt, was dem jemals gleichkommen könnte. Deshalb liest du dann vielleicht solche Stellen wie 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie erträgt alles, sie erduldet alles. Sie trägt niemals etwas nach. Und unser Verstand liest das, aber wir können es ja nicht mal wirklich verstehen, was es bedeutet, wenn er sagt, ich trage dir niemals etwas nach. Weil niemand, der hier sitzt, jemals einen solchen Zustand hatte, dass du jemanden niemals etwas nachgetragen hättest. Wenn du der beste Papa und die beste Mama auf der Welt wärst, und vielleicht bist du es, ich würde mich freuen, aber wenn du es bist, dann wirst du trotzdem an deine Grenzen kommen, weil du eben keine perfekte Agape-Liebe hast. Aber er hat sie. Und deshalb ist mein erster Tipp, mach dir immer wieder bewusst, dieser Gott, mit dem du lebst, der dein Papa ist, der dein bester Freund sein will, der ist besser als alles, was es gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Und wenn du gefallen bist und dir selber nicht mehr in den Spiegel blicken kannst, dann beugt er sich liebevoll zu dir, zeigt dir seine durchbohrten Hände und sagt, dafür bin ich gestorben. Ich habe es für dich getan. Für dich. Für dich persönlich. Nicht für die anderen, für dich. Und dann frag dich mal, mit wie vielen Menschen, mit wie vielen Dingen beschäftigen wir uns jeden Tag? Ne? Und dieser liebende Papa bleibt beständig an unserer Seite. Er drängt sich nicht auf. Er ist auch nicht enttäuscht. Aber wie sehr freut er sich, wenn du plötzlich seinen Namen anrufst und sagst, ich möchte jetzt gerne Zeit mit dir haben. Dann freut er sich über dich. Also mein erster Tipp, mach dir immer wieder bewusst, wie unendlich groß seine Liebe ist. Deshalb mein zweiter Gedanke, nimm dir Zeit für ihn. Und zwar nicht als Pflichterfüllung, versteht ihr? Dieses Wort stille Zeit, ich meine, das ist nicht falsch. Aber manchmal denke ich, es ist so besetzt mit irgendeinem Zwang, mit irgendeinem... Er ist doch immer da, immer. Ob du im Auto sitzt oder ob du im Wald spazieren gehst, ob du mit deinem Hund unterwegs bist oder ob du weinend auf dem Klo sitzt, weil dir das Leben wieder mal zu schwierig wird. Er ist doch immer dabei und er freut sich, wenn du mit ihm Kontakt aufnimmst. Mach's doch nicht theoretisch kompliziert, sondern einfach praktisch einfach. Such dir Zeiten, wo du mit ihm einfach Freundschaft leben kannst. Freundschaft leben kannst. Mein dritter Gedanke, sei zu ihm komplett ehrlich und offen. Und zwar schonungslos ehrlich und offen. Weißt du, wir denken manchmal, Gott ist von uns enttäuscht, wenn wir ehrlich sind. Aber auch das ist so ein Trugschluss, denn wir können ihn ja nicht täuschen. Wie soll er denn von uns enttäuscht sein? Er kennt dich und mich doch eh besser. Ist es ja nicht so, dass du etwas zu ihm sagst und plötzlich denkt er sich, ach wie krass, das habe ich ja noch nie gedacht. So bist du also drauf. Verstehst du? Er hat sein liebevolleren Blick, kennt dein Innerstes. Da bist du selbst noch nicht einmal so ehrlich zu dir, dass du dir das eingestehst. Sagt er, siehst du, dafür bin ich gekommen. Die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und dafür bin ich gekommen. Weißt du, und dann verstecken wir uns manchmal und verstellen uns und bringen dann so einen Sonntagmorgen Gottesdienst Gesicht ihm gegenüber und denkt, dann ist er zufrieden. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn Menschen beten? Ich meine, bitte auch da, ich meine das nicht böse. Aber woran liegt denn das, dass wenn wir anfangen zu beten, wir anders reden als sonst? Also du fängst plötzlich an, mit Luther 1956 zu beten. Aber du redest mit deinen ganzen Freunden doch normal. Weißt du, meine besten Gebetszeiten in meinem Leben waren, glaube ich, oder gut, es ist jetzt nur meine eigene Einschätzung, wahrscheinlich stimmt sie auch nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, mit die besten Zeiten waren, wenn ich in meinem Leben komplett am Ende war. Wenn irgendein Punkt war, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin am Ende. Und dann gehe ich meistens aufs Feld, wo mich niemand hört. Weit weg, ne? Und wenn du dann irgendeinen kleinen Typ mitten auf dem Feld stehen siehst, der laut brüllt, dann bin ich's, okay? Und ich habe manchmal das Gefühl, das waren die besten Gebetszeiten, denn was ich dort gesagt und manchmal auch gebrüllt habe, glaubt es mir, da war ich froh, dass es niemand gehört hat, außer er. Aber dann habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass er nachgesagt hat, so, jetzt hast du es endlich mal gesagt, ich wusste es eh schon und jetzt können wir weitergehen. Weil jetzt bist du ehrlich geworden zu dir. Hey, Gott hält das doch aus. Der ließ sein Leben an einem Kreuz für dich und mich. Und jetzt denken wir, wir müssten uns ein bisschen verstellen, damit er mit uns zufrieden ist. Du kannst ihn nicht enttäuschen, weißt du, weil du ihn nicht täuschen kannst. Und du kannst ihn auch deshalb nicht täuschen, weil er Liebe ist. Und er sagt, egal was du mir lieferst, meine Liebe ist größer. Sie ist einfach größer. Sie deckt all die Schuld zu. Bedeckt, wie das Blut auf dem Sühnedeckel in der Bundeslade. So bedeckt Jesus mit seinem Blut deine Schuld ein für allemal. Und deshalb darfst du jubeln. Deshalb darf es dich fröhlich machen, weißt du. Wenn du hinfällst, dann versteck dich nicht im Busch wie Adam und Eva und warte 3 Tage, bis dein schlechtes Gewissen wieder verraucht ist. Sondern wenn du hinfällst, dann ruf Papa, jetzt brauche ich dich ganz besonders. So ist Jesus. Es gibt keinen größeren Freund als der, der sein Leben lässt für dich. Und das hat er getan. Deshalb wirst du niemals einen größeren Freund bekommen können. Niemals, nicht mal einen annähernd so großen Freund. Und deshalb mach dir so Mut. Nutz die Zeit auf Erden schon so gut, wie es geht mit diesem Freund. Nicht als Pflichterfüllung, nicht weil er deine 5 Gebete braucht oder du denkst, du musst es noch ein bisschen anders formulieren, sondern weil er sagt, ich will jetzt hier das ewige Leben mit dir beginnen und es wird auf Ewigkeit nie mehr enden. Aber jetzt hier ist der Anfang. Lern ihn kennen. Frage ihn, wie geht's dir? Lache mit ihm, weine mit ihm, aber verbring Zeit mit ihm. Schalt deinen Fernseher ab und schalt deinen Empfänger an für ihn. Er ist immer da, weißt du? Er ist immer da. Nicht er ist weg, wir sind weg. Nicht er spricht nicht, sondern wir hören nicht. Hier im Raum sind hunderte Telefongespräche, es sind hundere Fernsehsender, jetzt alle gleichzeitig da, alle. Hörst du sie? Nein. Höre ich sie? Nein. Weil wir den Empfänger nicht eingestellt haben. Jesus und Gott spricht ständig. Er hat sich ja nicht versteckt, sondern er ist da. Aber wir sind meistens mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen nicht bei ihm. Aber das Gute ist, sobald wir unseren Empfänger wieder einschalten, sobald du sagst, Jesus, Papa, mein bester Freund, ich bin jetzt da, sagt er, wie schön, ich habe schon auf dich gewartet. Jesus ist dein bester Freund. Und nochmal, er ist alles in allem. Ne? Er ist dein Retter, dein Erlöser, dein Heiler, dein Friedefürst, dein guter Hirte, das Licht in deinem Leben, der Weg, der dich leitet. Er ist die Weisheit, er ist die Liebe, er ist die Kraft, die dich erfüllt, er ist alles. Aber trotzdem sagt er, ich möchte dein Freund sein. Ist das gute Nachricht? Macht das Sinn, mit diesem Jesus die Freundschaft zu intensivieren? Ja. Komm, lasst uns ihm einen Applaus geben. Ich weiß, das ist nicht eure Tradition, aber das ist nicht böse. Wir applaudieren für so vieles. Wir dürfen auch mal für Jesus applaudieren, okay? Und wir beten jetzt noch und ich denke, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Dann werden wir gemeinsam noch ein Lied singen. Vielleicht magst du dann auch gern wieder dazu aufstehen oder ich würde sagen, lasst uns einfach zum Gebet schon mal aufstehen und lasst uns dann dieses letzte Lied auch noch ihm ganz bewusst als Gebet zusingen. Vater, wir danken dir jetzt noch einmal für diesen Morgen und wir danken dir für diese Botschaft. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du selbst gekommen bist, um ein Freund von uns zu werden. Wir danken dir, dass du deine Hände ans Kreuz geschlagen hast, aber dass du dieselbe Hand heute jeden Tag uns entgegenstreckst und sagst, greif sie, schlag ein. Ich möchte mich mit dir freuen, ich möchte mit dir lachen, ich möchte mit dir jubeln, ich möchte mit dir durch die Felder rennen und auf der Arbeit sein. Du bist uns nah. Danke, dass du so viel Interesse an uns hast und ich möchte dir das auch nochmal ganz persönlich zusprechen, jeder einzelnen Person, dass Jesus all das zu dir sagt, ich will dein Freund sein. Und es ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, sagt dein Wort. Das heißt, wenn der Verkläger uns verklagt, dann mache ich dir Mut, hör nicht auf ihn. Er ist ein Lügner. Er ist und bleibt ein Lügner. Jesus sagt, keine Verdammnis, auch für dich nicht. Und wenn du gefallen bist, hebt er dich wieder auf. Wenn du dich selbst nicht mehr ertragen kannst, dann trägt er dich, weil er dein bester, ewiger, wunderbarer Freund ist. Er wird dich nie mehr verlassen, nie mehr versäumen. In seine Hände bist du gezeichnet und er ruft dir zu, du bist mein.